bei Matthäus im 13. Kapitel. Dann erzählte Jesus der Volksmenge ein anderes Gleichnis. Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit dem Mann, der guten Samen auf seinen Acker gesät hatte. Eines Nachts, als er schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand. Als nun der Weizen wuchs und die Ähren ansetzten, schoss auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, du hast doch guten Samen auf deinen Acker gesät. Woher kommt das ganze Unkraut? Der Gutsherr antwortete ihnen: Das hat einer getan, der mir schaden will. Die Arbeiter fragten: Soll ich wieder hingehen und das Unkraut ausreißen? Nein, sagte der Gutsherr, wenn ihr es ausreißt, könntet ihr zugleich den Weizen mit ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und wenn es soweit ist, will ich den Erntearbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut ein und bündelt es, damit es verbrannt wird. Aber den Weizen schafft in meine Scheunen.
Bitte nehmt Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Die nächste Folie bitte, Arndt. Was für ein Gleichnis. Wer hat das für den Silvestertag rausgesucht? Was für ein verrücktes Ding. Jesus hat ja viele Gleichnisse und Beispielgeschichten erzählt, die plastisch sind, wo hintenrum was rumkommt, wo man was anfangen kann. Und jetzt dieses verrückte Gleichnis, hast du das eigentlich schon mal gelesen oder gehört? Ein ziemlich unbekanntes Gleichnis, das Jesus erzählt. Kleingärtner wissen ja, das Unkraut kommt auch von ganz alleine. Wenn man da mal einen halben Sommer nichts macht, dann holt sich die Natur alles zurück. In unserem Gleichnis ist es so, dass da noch jemand böswillig nachgreift und da noch anderen Unkrautsamen aufs Feld wirft. Ja, man würde mit dem Unkraut auch guten Weizen ausreißen. Im Garten geht das vielleicht, wenn der Boden schön feucht ist. Aber wenn man sich überlegt, wenn dann so das Unkraut auch die Wurzeln verzweigt und vernetzt hat und man will dann das Unkraut rausreißen, dass dann die einzelnen Walzenheime auch Schaden nehmen. Und so sagt der Bauer: Nee, wir müssen es aushalten. Da muss der Weizen durch. Erst am Ende wird das Gute vom Schlechten sauber getrennt. Puh, was machen wir jetzt mit diesem Gleichnis? Es ist doch die Frage, woher kommt das Unkraut im Leben? Und warum kriegen wir das Unkraut nicht wirklich los? Kann es nicht ausreißen und endlich beiseite schaffen? Da machen uns diese narzisstischen Machthaber richtig zu schaffen aus dieser Welt, gegen die kein Düngemittel oder kein Schädlingsbekämpfungsmittel gewachsen ist. Man kann schier nichts machen, man kriegt die Kriege nicht beendet, man kriegt keine Verhandlungen hin, es kommt irgendwie keine Ordnung rein. Ich meine, wir können lange in die große, weite Welt hineinschauen. Wenn wir die Uhr mal 80 Jahre zurückdrehen, da haben unsere Vorväter mit Adolf sehr viel Leid über diese Welt gebracht. 6 Millionen Juden umgebracht und vergast. Wie viel schlimmes Unkraut war da auch in unserem Land und ist von uns ausgegangen? Ich frage mich manchmal, wie Söldner in den Krieg ziehen und für irgendeinen Politiker, dessen politische Meinung die vielleicht gar nicht teilen, die aber irgendwelche Leute abschießen, die sie vielleicht gar nicht kennen und gegen die sie vielleicht auch gar nicht stammen, weil sie irgendwie dafür Kohle kriegen. Ich weiß gar nicht, dass es solche Menschen gibt. Wieso sind immer noch Geiseln aus Israel in Geiselhaft? Wieso werden immer noch Raketen auf Israel abgeschossen? Israel würde doch schon lange aufhören mit dem ständigen Gezeckel, wenn die Grenzen endlich sicher sind. Sie wollen ja kein zusätzliches Land. Sie wollen nur Frieden hinter den einzelnen eigenen Grenzen. Aber wir brauchen ja mit dem Unkraut gar nicht so weit wegzugucken. Wir können ja ganz bei uns alleine sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, solche Verkehrsdrängler. Ich war jetzt viel auf der Autobahn unterwegs, ja. Und da überholt man mal so einen LKW und der eine vor einem, der fährt da halt nur 110 oder so, ne? Da hält man seinen Sicherheitsabstand und auf einmal kommt hinter einem jemand mit 200 angeschossen, will einen mit Warnblinke wegbeamen oder hier mit Scheinwerfer wegbeamen und dann fährt er bis auf 2 Meter an deine Stoßstange. Kennt ihr das? Irgendwie komisch. Ich will ja auch gern schneller fahren, aber ich kann ja gar nicht schneller fahren. Aber dem hinter mir scheint das egal zu sein, der will nur mich vor sich weghaben. Oder ein anderer, der dann rechts überholt und sich einfach in deinen Sicherheitsabstand reinschmiert. Da kann man Charakterstudien hinter dem Lenkrad betreiben. Oder wie ist das mit schwierigen Arbeitskollegen, wo man sagt, auch wenn der nicht da wäre, hätten wir ein schönes Betriebsklima. Wie ist das in der Schulklasse? Wenn die 2 morgen krank wären, hätten wir endlich mal einen schönen Unterrichtstag. Aber ich sage dir, du kannst das Arbeitsklima wechseln, du kannst die Schulklasse wechseln. Es gibt immer 2. Oder kennt ihr solche Nachbarn, mit denen es irgendwie keinen Frieden zu schließen gibt? Nachbarn, die irgendwie gerne verklagen, die gerne einen beim Ordnungsamt anzeigen, die gerne irgendwie im Streit leben? Ich bin ja eher so ein Typ, der ein bisschen harmoniebedürftig ist und der lieber mal einen Blumenstrauß zu viel kauft und klingelt und sagt, Mensch, kriegt man das nicht miteinander geregelt? Wir wollen doch einfach nur hier zusammen leben. Aber ich merke, dass das bei manchen Menschen gar nicht geht. Die haben so viel angestaute Wut in sich, die haben so viel innere Verletzungen in sich, dass die es lieben, wenn Spannung auf dem Kessel ist. Wenn irgendwo Streit auf der Straße ist. Und man kriegt mit den Menschen keinen Frieden hin. Kennt ihr sowas? Ich frage mich ja überhaupt, wieso gibt es Einbrecher, die nachts umherziehen und in ganz normale Einfamilienhäuser einbrechen? Oder Geldautomatensprenger? Können die nicht nur normalen Arbeit nachgehen? Oder die Drogenkartelle in Blauen? Wieso gibt es sowas, die sich dann Straßenzüge aufteilen und dann auflungern, einander verprügeln? Wir kriegen ja vieles gar nicht mit, weil die Polizei das unter der Decke hält, was hier alles abgeht. Und das ist mit schlimmen Dingen, mit Chemikalien, die jungen Menschen kaputt machen, die sie in Psychosen treiben, die so viel Leid auf diese Welt bringen, nur damit sie ein bisschen Geld verdienen. Internet- und Telefonbetrüger. Die schicken so viele Spams raus, bis doch mal einer seine Daten eintippt. Terroristen oder jetzt psychisch Kranke, denen ein anderes Leben egal ist, die einfach ihre Wut am Gaspedal rauslassen und über andere Menschen hinwegfahren. Kann man als Staat seine Bevölkerung überhaupt vor solchen unberechenbaren Menschen schützen? Gibt es da überhaupt einen Schutz? Wir leben in einer Welt voller Unkraut. Da ist so viel Unkraut, man weiß gar nicht, wie man das beherrschen soll. Und ich will jetzt gar nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Vielleicht merken wir an irgendeinem Beispiel, dass wir selber manchmal vom guten Weizen auch für andere Menschen Unkraut sind. Vielleicht sind die Menschen, die uns Probleme bereiten, die sich nicht an Gesetze und Vorschriften halten, verletzte Menschen. Menschen voller Wut, die zu Hause keine Geborgenheit erfahren haben. Keinen liebenden Vater, der sie ins Leben ermutigt hat, der Vorbild war. Vielleicht sind das Menschen voller Sinnlosigkeit und einem großen Schrei nach innerem Frieden. Und dass, weil sie den Schmerz im eigenen Herzen, in der eigenen Seele kaum selber aushalten, noch anderen zufügen müssen, damit sie irgendwie atmen können. Die Bibel spricht noch von einem Bösen, dem Teufel. Ja, manchmal haben wir es mit Mächten und Gewalten zu tun, mit finsteren Mächten. Und wenn man solche Kartelle wie um Adolf Hitler sieht, dann denkt man manchmal, was für Machenschaften, welche Mächte müssen da am Werk gewesen sein, dass so viele Menschen mitspielen, dass am Ende so viel Leid rauskommen kann. Was hilft? Was hilft, mit Unkraut zu leben, wenn man es nicht ausreißen kann? Was hilft trotzdem, das Gute und Richtige zu tun, obwohl um einen herum gejammert, geklagt und sich viel zu schnell krankgeschrieben wird? Was hilft der Versuchung zu widerstehen, um am Ende in die Scheune des Bauern, also in den Himmel des Schöpfers zu kommen und nicht gebündelt im Feuer zu landen? Die nächste Folie. Mir sind bei dem darüber nachdenken, was ja das Gleichnis so gar nicht hergibt, ein paar Gedanken gekommen. Das erste ist, steh auf. Der aufrechte Gang unterscheidet uns von allen anderen Kreaturen dieser Erde. Sogar von den Affen. Wir Menschen haben den aufrechten Gang. Und im aufrechten Gang liegt so viel Würde und Kraft gegenüber einer gebückten und gebeugten Haltung. Wie oft sagt Jesus zu kranken oder auch schon verstorbenen Menschen, steh auf, steh auf, nimm dein Bett, geh heim und gestalte dein Leben aufrecht und mit Würde. Ich bin bei dir, ich habe dich heil gemacht. Wir Christen verstecken uns manchmal, wir schämen uns, wir geben uns nicht zu erkennen, beten heimlich, glauben schüchtern, trauen uns ja nicht mal auf Arbeit, ein sichtbares Tischgebet zu sprechen, weil Kirche und Christen gerade keinen guten Leumund haben. Weißt du eigentlich, dass du ein geliebtes Kind des allmächtigen Gottes bist? Dass du wie Levi heute und Mandy ein Königskind Gottes bist, wenn du getauft bist und glaubst? Und weißt du, wie man eine Krone trägt? Wenn du nämlich dich nach vorne beugst, dann rutscht die Krone runter. Und wenn du die Nase zu hoch nimmst, dann rutscht sie auch runter. Eine Krone will gelernt sein zu tragen. Du trägst eine Krone mit einem aufrichtigen Gang, wenn du weißt, diese Erde hier ist noch nicht der Himmel, aber ich bin ein geliebtes Kind von dem Schöpfer dieser Welt und ich lebe dieses Gottvertrauen, auch wenn mir manches zugemutet wird. Steh auf, lebe würdig deine Gotteskindschaft, mach den Unterschied. Die nächste Folie. Aber lebe keine übertriebene christliche Selbstoptimierung. Ihr Lieben, die Bauern wollten das Unkraut ausreißen. Sie wollten das Feld ganz bereinigen. Und der Bauer sagt, das geht nicht. In 2000 Jahre Kirchengeschichte versuchen immer wieder Gemeinden, Kirchen, Gruppen ihren Glauben so zu optimieren, dass es unter ihnen keine Sünde mehr gibt und dass die Gemeinde die ganz reine Braut für Jesus wird. Das geht aber nicht. Wir schaffen leider das vollkommene, heile, gottgefällige Leben hier auf Erden nicht. Wer das behauptet, lügt. Wir würden uns von der Gnade Gottes emanzipieren. Professor Herbst hat gesagt, das Streben nach Vollkommenheit endet entweder in Verzweiflung, weil ich wieder und wieder scheitere, oder im Stolz auf das Selbsterreichte, im Hochmut gegenüber denjenigen, die es nicht so weit bringen. Am Ende scheitert jedoch sowohl der Verzweifelte als auch der Hochmütige. Der Verzweifelte, weil er das Erbarmen Gottes nicht findet und der Stolze, weil er es scheinbar nicht braucht. So verletzen wir Christen uns nämlich manchmal gegenseitig, wenn wir meinen, die einen machen es richtiger als die anderen. Und in dieser Gemeinde oder in dieser Denomination wird es noch perfekter und noch schöner und noch besser. Wer jedoch das Scheitern als Schicksal akzeptiert und sich gar keine Mühe mehr gibt, als guter Weizen zu wachsen, der ist der Todsünde Trägheit erlegen und auch falsch. Ihr merkt also, so wird man sehr schnell selbst zum Unkraut. Vielmehr, ich darf sein, was ich bin. Fragment, Bruchstück vom Leben hier und da gebeutelt, von Menschen verletzt und enttäuscht, im Gebet noch unvollkommen, aber der Geist hilft meiner Schwachheit auf. Wir sind aufgefordert, als guter Weizen auf Augenhöhe mit unseren Mitmenschen zu leben, uns nicht zu überheben. Dann verstehen wir einander und bringen trotz Unkraut gute Früchte. Die nächste Folie. Eine alte Dame, die fast 100 Jahre alt war und fast 70 Jahre verheiratet war, hat ihren Ehemann hergegeben. Und ich dachte, nach so viel Lebenszeit und 70 Jahren Ehe wird man wohl seinen Frieden mit diesem Schicksal finden. Weit gefehlt. Dieser Frau fiel es unheimlich schwer, allein zu sein, ohne ihren Mann zu leben. Sie trug das Bild ihres Mannes immer bei sich, weil sie den Trost suchte. Ich bin nicht allein. Willst du manchmal lieber alleine sein? Deine Ruhe haben, wenn der Trubel der Familie und des Lebens zu laut ist? Unsere Gesellschaft legt ja viel Wert auf Individualismus, Selbstverwirklichung, Glück. Das schafft ganz schön viele Verlassene. Selbst in den Großstädten, wo die Menschen sehr eng aufeinander leben, kann man ganz schön einsam sein. Ich bin bei dir, sagt Jesus. Wenn die Kinder studieren gehen, wenn der Partner stirbt, wenn du dich beruflich verändern musst, ich bin noch da, sagt Jesus. Auch wenn du lange nicht gebetet hast, wenn du lange nicht im Gottesdienst warst. Ich verlasse dich nicht, sagt Jesus. Auch wenn du dich manchmal von Unkraut umgeben und von allen guten Geistern verlassen fühlst. So oft lesen wir das in der Bibel. Wir können Jesu Nähe nicht sehen, manchmal vielleicht auch nicht spüren. Wir dürfen aber Jesus vertrauen und seiner Zusage glauben. Ich finde diese Zusage sagenhaft schön, denn sie besagt, du bist mit allen deinen Fehlern, deinem Versagen, deinen Schwächen, deinen Niederlagen und Erfolgen, deinen Ängsten und Sorgen unendlich wertvoll, dass dir Jesus ins Gesicht zusagt, ich bin bei dir, vertraue mir. Auch wenn andere das Schicksal, die Krankheit, das Unwetter, der Nachbar es böse mit dir meinen. Ich bin da, auf mich ist Verlass, ich bin mit dir. Die nächste Folie. Neulich sagte mal eine Frau nach einer Trauung zu mir, ich habe noch nie so eine fröhliche Hochzeit erlebt wie heute. Ach echt jetzt? Haben wir als Christen das Lachen verlernt, den Humor vergessen, die Dankbarkeit begraben? Warum liegt manchmal auf unseren Gesichtern und über unseren Gottesdiensten so einen Hauch von Beerdigung? In der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert, uns zu freuen. Vor wenigen Tagen haben wir es erst gehört, der Engel kündigt zu Weihnachten nicht den Ernst des Lebens an, sondern er sagt, ich verkündige euch große Freude. Paulus ist ja nicht gerade als Frohnatur bekannt. Er schreibt an die Christen in Philippi, freut euch. Und weil er die kirchliche Mentalität kennt, wiederholt er das nochmal nachdrücklich. Und abermals sage ich, freut euch, schreibt er im Kapitel 4. Und selbst der pessimistische Kohelet fasst zusammen im 3. Kapitel, es gibt kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und sich's gut gehen zu lassen. Nein, wir werden das Unkraut auch 2025 nicht loswerden. Unser Leben wird immer angefochten und verletzlich bleiben. Manchmal sind es Menschen mit bösen Absichten. Manchmal sind es finstere Mächte und Gewalten. die unser Leben stören wollen. Die letzte Folie. Und wer den Himmel auf Erden sucht, der hat in Erdkunde gepennt. Aber Jesus ermutigt uns, auch für das kommende Jahr 2025, lass dich nicht runterziehen. Steh auf, wachse, lebe würdig als ein geliebtes Kind des allmächtigen Gottes. Vertraue mir, ich bin bei dir, sagt Jesus. Und sei dankbar an allen Dingen. Es gibt viele Gründe, sich zu freuen. Ja, es ist vielleicht ein komisches Gleichnis ohne eine richtige Auflösung. Aber es ist die Realität. Und ich wünsche uns, dass wir dieser realitätsnahen Bibel vertrauen und dass wir Gott vertrauen, dass er mit uns geht und dass am Ende alles gut wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.